ARD. Island, das Land der Vulkane, Fjorde, Geysire. Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast mit unserem Korrespondenten Christian Blenker, der gerade dort war und eine spannende Weltspiegel-Doku mitgebracht hat über Island und warum das Land inzwischen so abgeht auf Social Media.
Es gibt viel Konkurrenz. Wir kämpfen um die gleichen Projekte.
Schon mal merken, die Doku heißt Island, die Macht der Influencer in der ARD-Mediathek. Was Christian da für erstaunliche Begegnungen hatte, wie Influencer sogar ein ganzes Land umkrempeln können, wird er uns heute erzählen.
Ich glaube, sie merken noch nicht einmal, dass sie dabei sind, Island zu zerstören.
Es gibt immer das nächste Ding. Ich denke nie, das ist jetzt der Höhepunkt, jetzt bin ich fertig. Es geht immer weiter.
Und wir sprechen mit der Autorin Berit Glanz, die seit vielen Jahren in Island wohnt und, ich schätze, uns sehr eindrücklich davon berichten wird, wie Influencer und der Massentourismus Island verändert haben. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Hi Christian, hi Berit.
Hallo Philipp.
Hallo.
Christian, ich war auf deinem Insta-Account. Ich habe ja nicht nur den Film gesehen, ich war auch auf deinem Insta-Account und da sehe ich wahnsinnig schöne Bergpanoramen, Blumen, Fjorde, Gletscher. Ich habe den Eindruck, dass du auch ganz schön viel gepostet hast von deinem Island-Trip.
Ja klar, wenn man schon mal da ist, dann kann man eigentlich dieser Versuchung nicht erliegen. Das ist eine traumhafte Landschaft und wir hatten auch noch Glück mit dem Wetter. Da habe ich einen wunden Finger bekommen. Tatsächlich habe ich sehr viele Fotos gemacht.
Es ist auch sehr verführerisch, ne, an so einem Ort zu sein mit solch beeindruckenden Panoramen, die sich da einbieten.
Ja, absolut. Also es ist einfach ein Land der Extreme. Es macht, glaube ich, auch einen großen Teil der Sehnsucht aus, den viele Menschen haben, wenn sie an Island denken. Also diese Gletscherlandschaften, einfach unfassbar groß, dann dieses schwarz-graue Lavagestein überall, die Highlands, das Hochland, was nochmal eine ganz eigene Struktur hat. Es ist einfach traumhaft schön, dort unterwegs zu sein.
Berit, postest du auch regelmäßig deine Eindrücke von Island?
Also es ist tatsächlich so, dass ich da ja jetzt schon lange und oft bin, aber immer noch Lust habe, es zu fotografieren. Viele sagen ja, dass sich das irgendwie von selber fotografiert, die Insel. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer, auf Island sehr beeindruckende Bilder zu machen, weil die Landschaft das halt echt anbietet.
Einmal schnell Island für Anfänger. Island ist ein Inselstaat und liegt ganz oben im Norden am Polarkreis. Nach Großbritannien, aufgepasst, ist Island der zweitgrößte Inselstaat Europas. Island ist Mitglied der NATO, aber nicht der Europäischen Union. Island hat 400.000 Einwohner, also ziemlich dünn besiedelt. Die meisten Menschen leben rund um Reykjavik, der Hauptstadt. Weite Teile von Island sind also einfach menschenleer und wunderschön, auch wegen der Vulkane. Ohne Vulkane gäbe es Island gar nicht. Sage und schreibe, 31 aktive Vulkane gibt es auf der Insel. Es gibt aber auch Gletscher auf Island, Fjorde und atemberaubende Wasserfälle. Ich bin ja nicht nur auf deinem Account gewesen, Christian, sondern habe mir Island auf Instagram angeguckt. Es sind wunderschöne Bilder. Wie war das für dich? Guckst du nach deinem Film inzwischen ein bisschen anders drauf?
Ja, auf jeden Fall. Also es gehört ein bisschen zu der Geschichte des Films dazu, dass ich natürlich grundsätzlich als Journalist immer überall nach Themen gucke, eben auch auf Social Media. Und in meiner Timeline wird mir ständig irgendwelche Wow-Fotos aus Island reingespült. Ja? Also ich habe alleine durch diese Bilder eine große Lust bekommen, etwas über dieses Land erstmal zu machen. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Und habe eben einige Influencerinnen und Influencer gefunden, die dieses Bild ja sehr polieren und eben nach vorne stellen von Island. Aber mittlerweile, weil du danach fragst, wie gucke ich jetzt drauf, weiß ich natürlich ein bisschen mehr über ihre Tricks, wie sie fotografieren, warum sie die Sachen so fotografieren und was sie mit ihren Fotos alles machen. Deswegen weiß ich, dass man ein paar Prozent abziehen muss. Die Realität sieht immer ein bisschen anders aus. Gleichwohl ist Island wunderschön.
Die Tricks, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden und vielleicht verratet ihr uns auch den einen oder anderen. An Island lässt sich ablesen, wie Tourismus und modernes Tourismus-Marketing in der ganzen Welt inzwischen funktioniert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Grundfrage, der ihr nachgegangen seid. Warum eigentlich ist ausgerechnet Island so ein guter Ort, um das zu veranschaulichen?
Also es gab bei Island zwei Momente, die dieses Land, finde ich, sehr gedreht haben. Das eine ist 2008 die Finanzkrise. Also manche mögen sich noch daran erinnern, US-Investmentbank Lehman Brothers geht insolvent. Und das hat Auswirkungen auch auf Island, denn da sind die drei großen Geschäftsbanken innerhalb kürzester Zeit zusammengebrochen. Das Land also pleite. Und kurze Zeit später bricht dieser berühmte Vulkan aus. Berit, da musst du mir jetzt helfen, wie man den richtig ausspricht.
Eyjafjallajökull. Das ist ein Vulkan unter einem Gletscher. Und wenn ein Vulkan unter einem Gletscher ausbricht, dann entsteht eine extrem große Aschewolke. Und in dieser Zeit wussten die Menschen noch nicht, wie eigentlich Turbinen, also Flugzeugturbinen, auf Vulkanasche reagieren. Und dann wurde der gesamte Flugverkehr ausgestellt und Island war zwei Jahre nach der Finanzkrise schon wieder in aller Munde. Und eben in den Medien und im Fernsehen wurde das extrem bebildert mit tollen Landschaften, also Lava, Eis, das ganze Paket. Und Leute haben das gesehen und sich erst natürlich geärgert, dass sie nicht reisen konnten und dann gedacht, naja, dann können wir da ja auch mal hinreisen. Also der Tourismus hat danach extrem angezogen.
Jeder hat sich Island auf seine To-Do-Liste geschrieben, nehme ich an, ganz oben. Wie muss ich mir eigentlich die Stimmung damals in Island vorgestellt haben? Also der Vulkan, dessen Namen wir alle sehr gut aussprechen können, deswegen mache ich es jetzt gerade nicht, der explodiert, da gibt es eine große Aschewolke, dann ist Island von jetzt auf gleich pleite, viele Menschen verlieren ihr Geld. Wie muss ich mir da die Stimmung auf Island vorstellen? Wie war das für die Menschen dort?
Also diese Wirtschaftskrise war schon eine extreme Erfahrung. Ich weiß, dass wir damals wirklich vom Fernseher saßen die ganze Zeit und es gab dann irgendwann eine Regierungsansprache, wo Geir Horde, das war damals der Premierminister, eben beschrieb, was passierte. Und diese Ansprache endete mit Gott segne Island und dann wurde schwarz geschaltet. Und das ist schon so ein Nachrichtenmoment, an den ich oft denke, weil das natürlich eine ganz extreme Situation ist, wenn der Premier sagt, ja, Gott schütze dieses Land und danach weiß keiner, was los ist und am nächsten Tag war das Olivenöl aus den Regalen, ne? Die Leute haben angefangen zu hamstern, also das war schon eine extreme Zeit und es war ganz schnell klar, Island braucht jetzt Touristen ganz, ganz dringend, damit wir die Wiesen reinkriegen, weil es war einfach sehr, sehr schwierig, viele Leute sind pleite gegangen, Leute haben auch ihre Arbeit verloren und dann wurde ganz intensiv investiert, um die Touristen ins Land zu holen, um halt die guten Wiesen zu bekommen. Und da war dann der Vulkanausbruch fast ein Bonus. Der ist ja in einer Region ausgebrochen, wo nicht wahnsinnig viel passiert. Isländer kennen Vulkanausbrüche. Das war jetzt kein Touristenausbruch, also keiner, wo man irgendwie tolle Bilder macht. Aber richtig gefährlich war es eben auch nicht. Und das war dann gut fürs Island-Marketing.
Hm. Wie sind denn die, ich meine, man muss ja dann auch Werbung machen, ne? Wie sind die Isländer denn aus dieser schwierigen, aussichtslosen Lage wieder rausgekommen? Was haben die dann gemacht?
Es gibt eine ganz verrückte Initiative des Präsidenten. Er hat eine Rede gehalten und die Menschen aufgefordert, für eine Stunde lang ihre Arbeit niederzulegen und stattdessen ins Internet zu gehen. Alle sollten eine schöne, eine gute Geschichte über Island, eine ganz private Geschichte posten. Damals, also wir sind ja jetzt 2010, da war Facebook relativ groß oder ist sehr groß geworden in dieser Zeit und man hat gesagt, postet etwas Schönes, zeigt mal, wie toll unsere Landschaften sind und macht Lust auf unser Land. Und das kam direkt vom Präsidenten.
Und in der Folge sind viele Influencer nach Island gekommen, die Touristen sind gefolgt und jetzt auch noch du. Ihr habt gedreht für die Weltspiegel-Doku und es gibt so eine super gute Szene im Film, da bist du durch einen eiskalten Fjord geschwommen. Das ist so ein Bild, was mir jetzt spontan einfällt zu deinem Film. Alter, warum hast du dir das angetan? Es muss ja bitterkalt gewesen sein.
Ja, also wir gehen manchmal durch Extreme, was soll ich sagen? Mit den Influencern in Kontakt zu kommen war relativ easy, die sind geschult, das sind irgendwie ja, PR-Profis, die waren da sehr offen, aber uns hat eben auch interessiert, wie ticken denn eigentlich die Isländerinnen und Isländer bei diesem Thema? Und da haben wir uns einfach gedacht, wir treffen die in einem, ja, in so einer Art Therme, also wo es diese warmen Wasserbecken gibt. Und bei dieser Therme gab es eben einen Schwimmwettbewerb. Da hieß es, wir machen heute Kaltwasserschwimmen. Wir wollen nämlich, bevor wir uns in die warmen Tümpel setzen, einmal durch den kalten Fjord schwimmen. Und der war ungefähr 8 bis 9 Grad kalt. Und ich war etwas unbedarft gesagt, ja, logisch, dann mach ich einfach mit und hatte dann so meine Badehose an. Und dann sagten die, naja, du brauchst ein bisschen mehr, weil du machst es ja zum ersten Mal. Das ist ehrlich gesagt saugefährlich. Ich habe mir dann noch so einen Neoprenanzug angezogen und dann irgendwann noch Handschuhe und dann eben noch so eine Neomütze. Also ich war dann dick eingepackt Und die Strecke war relativ extrem, 1,2 Kilometer sollte ich da um eine Insel schwimmen. Es war, ehrlich gesagt, ziemlich krass. Also auf dem Hinweg dachte ich, ja, das wird schon alles. Dann sind die anderen irgendwann davon geschwommen. Und dann war ich wirklich ganz abgeschlagen und habe irgendwann da die Seehunde gesehen. Und da habe ich aber echt Panik gekriegt, weil ich dachte, ey, wenn die jetzt zu mir schwimmen, dann flippe ich total aus. Aber ich dachte mir, okay, über mir ist eine Drohne, an Land ist eine Kamera. Mir gucken gerade ziemlich viele Isländerinnen und Isländer zu, ob ich das packe. Und das hat mir dann irgendwie nochmal einen Boost gegeben. Und ich bin dann irgendwie einigermaßen heil angekommen, aber vollkommen fertig.
Es gab ja auch einen Jetski, ne, der dich rausziehen sollte. Also sie waren mit einem Jetski zur Sicherheit da und an Land auch sehr besorgt um den Deutschen im kalten Wasser.
Der eine Deutsche mitten unter den Isländern. Wie die Isländer ticken und wie sie das finden, dass sie so ein dermaßenes Tourismusziel geworden sind, da sprechen wir gleich noch drüber, wird uns Berit bestimmt auch was zu sagen können. Lasst uns vielleicht zuerst mal über die Influencer sprechen, die ihr Bild von Island in die Welt posten. Christian, du warst mit mehreren von diesen Influencern unterwegs, richtige Stars, glaube ich, ne? Wie waren die drauf?
Ja, die waren sehr offen für diesen Film. Also ich habe, oder wir haben einmal geschaut, wer sind eigentlich die großen isländischen Influencer. Es gibt natürlich auch Amerikaner und andere Nationen, die extra dahin kommen, weil dieses Land so wow ist und die als Influencer leben wollen. Aber wir haben uns mit Ausa Steinars getroffen, so heißt sie im Netz eigentlich, Ausa Steinars.dir. Und die hat 1,4 Millionen Follower allein auf Instagram. Also die hat eine mega Reichweite und die haben wir gefragt, sag mal, dürfen wir dich bei der Arbeit ein bisschen begleiten?
Und das waren ja verrückte Sachen, die ihr dann gemacht habt.
Ja, letztlich haben sie gesagt, komm mal mit. Ich habe grundsätzlich den einen Auftrag und den anderen. Also bei Ausa ging es um Fotos, die sie schießen wollte. Und wir saßen wirklich bei ihr zu Hause mit ihrem Mann. Wir haben gefrühstückt, haben so ein bisschen den Dreh besprochen. Und dann ist wirklich in diesem Gespräch die Idee entstanden, wir fahren zu einem Nationalpark. Da gibt es einen sehr großen Gletscher. Da kann sie diese Fotos schießen, die sie machen sollte. Und dann frage ich, ja, wie weit fahren wir denn dahin? Und dann sagt sie, ja, das sind 400 Kilometer, also wir brauchen so 5-6 Stunden. Wir sind heute Nacht wahrscheinlich da.
Diese Influencer, die wurden ja auch ziemlich oft angesprochen, ne, von Touristen. Wie war das?
Das ist total irre. Also wir waren mehrere Tage unterwegs. Es gibt noch einen zweiten Influencer, Gunnarsson heißt der, mit dem waren wir auch unterwegs. Und bei beiden ist uns eigentlich Folgendes passiert. Die kommen irgendwo hin, wo andere Touristen sind. Und dann heißt es immer, ey, bist du Ausa? Ey, bist du Gunnar? Und Leute machen Selfies mit denen. Ich habe während des Drehs erst verstanden, dass ich mit Stars unterwegs bin. Also die kannten die Reisenden dort, also vor allen Dingen die Jungen. Und wir haben einen jungen Mann getroffen, der ist aus Rumänien nur wegen diesem einen Influencer überhaupt nach Island gereist. Also der hat gesagt, ey, ich kenne dich aus dem Netz, ich folge dir schon die ganze Zeit, super Bilder, die will ich hier auch machen. Ich habe die Orte gesehen, wo du überall unterwegs warst. Deinetwegen bin ich jetzt hier unterwegs in Island. Und da ist mir so richtig klar geworden, was für eine Macht, was für einen Einfluss diese Influencer haben.
Im Netz findet man ja nur die Ergebnisse dieser Arbeit, also wunderschöne Fotos, krasse Videos. Gib uns doch mal einen Eindruck, wie arbeiten die dann eigentlich, wenn die vor Ort sind, an so einem wunderschönen Ort, den sie in Szene setzen sollen?
Uns ist natürlich klar, oder jedem, der das hört, ist ja klar, es kommt auf die Perspektive an. Du kannst den gleichen Ort mit einer unterschiedlichen Perspektive ganz anders darstellen. Aber Ausa hat uns gesagt bei dem Dreh, sie versucht die Bilder so zu komponieren, dass sie eben alleine ist. Oft mit so einer Signalfarbe, einer roten Jacke, und das Ganze soll so eine Sehnsucht auslösen.
Die Fotos funktionieren besser, wenn es nicht zu voll ist. Ein Bild von unberührter Natur, auf dem vielleicht eine Person in einer roten Jacke zu sehen ist, das hat was. Du bekommst als Zuschauer dieses verträumte Gefühl, dass du genau diese Person sein könntest. Aber wenn du das gleiche Foto machst und da sind noch 50 andere Leute drauf, dann merkt man, ach, das ist nichts Besonderes. Ich versuche mit den Bildern eben ein Gefühl auszulösen.
Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass alles vor, keine Ahnung, sprühenden Vulkanen, unfassbaren Wasserfällen, Bergketten, schroffe Landschaften, also alles so ein bisschen wie das Auenland bei Herr der Ringe. Und dann steht dann da irgendwie eine verwunschene Person da. Und das ist genau das Motiv, was sie suchen und was sie immer wieder bedienen. Dann kommt natürlich ein bisschen Photoshop und so weiter dazu. Also die Wirklichkeit wird noch ein bisschen aufgepimpt, sieht noch besser aus später. Aber so arbeiten die quasi. Sie wissen ganz genau, welches Bild sie schießen wollen und dass dieses Bild ein Gefühl, eine Sehnsucht bei uns im Kopf auslösen soll.
Und das ist kein Schnappschuss, der mal eben gemacht ist, sondern das ist richtig harte Arbeit, ne? Können die Influencer eigentlich davon leben, was sie machen?
Sie leben nicht von dem Posten auf Instagram. Also Instagram, das wissen viele, bezahlt nicht dafür, dass man etwas postet, aber sie leben natürlich von der Reichweite. Also es gibt den Effekt, dass es große Outdoor-Kleidungshersteller gibt, die machen so Sponsoring-Verträge. Ne? Zieh unsere Klamotten an, wenn du die Fotos machst. Oder es gibt bekannte Drohnenhersteller oder Kamerahersteller, die ihr Equipment hergeben. Und dann machen sie noch etwas. Sie verkaufen sozusagen die besseren Reiseführer. Manche sind ja vielleicht noch früher in die Bibliothek gegangen. Diese Zeiten sind vorbei. Also man macht das digital und diese Influencer verkaufen eben sehr individualisierte Reiseführer, wo sie sozusagen Orte taggen, Fotos posten und sagen, hier kannst du dieses Foto machen, was du aus Games of Thrones kennst, also diese Serie, die in Island in Teilen gedreht wurde. Und dann kann man sich ganz genau diesen GPS-Spot nehmen und dahin fahren. Dafür wollen die natürlich Geld haben. Und sie verkaufen auch, zumindest ist das bei Außer so, Reisen, wo sie dieses Lebensgefühl halt in Kohle umsetzen. Nämlich, hey, du bist auch so alternativ und magst du dieses verträumte Reisen vielleicht mit einem Wohnmobil? Da habe ich doch was für dich. Ich habe diese ganze Reise geplant. Du bezahlst also, die ganze Orga wird dir abgenommen. Und du reist da einmal durch die Ringstraße und so verdienen die Geld. Also sie lassen sich Produkte einfallen, die sie mit ihrer Reichweite vermarkten.
Und dann geht's aber manchmal auch mit dem Heli auf den Gletscher. Das sind ja Reisen, die sich vielleicht auch nicht jeder Urlauber leisten kann, oder?
Ja, also so eine Helikoptertour kostet so 600-700 Euro. Die sehr bekannten Influencer auf Island zahlen da gar nichts für. Also da habe ich auch noch mal gemerkt, Stichwort Superstar, die gehen da rein, man kennt sich. Der Anbieter hat etwas davon, dass die bekannte Influencerin in seinem Helikopter sitzt. Und dann wird die da durch die Gegend geflogen in eine Landschaft, wo kein einziger Mensch ist. Und all das, was sie macht, ist, sie schießt ein paar Fotos und macht ein Reel, taggt einmal diesen Anbieter und das war's. Und da dachte ich mir, das ist einfach ein krasses System. Also ist mir da nochmal klar geworden, was für eine Werbefläche und vor allen Dingen was für eine Werbepower diese Superstar-Influencerinnen und Influencer haben.
Komm, da hören wir mal rein.
Wir fliegen hoch zum Vatnajökull, Europas größtem Gletscher. Mir wird klar, wir machen einen Helikopterflug für eine Insta-Story, bei dem Außer den Anbieter verlinkt. Und der erhofft sich dadurch offenbar Kunden. Wir stehen hier Mutterseelen alleine. Was soll da noch kommen?
Es gibt immer das nächste Ding. Ich denke nie, das ist jetzt der Höhepunkt, jetzt bin ich fertig. Es geht immer weiter.
Gibt es denn auch negative Reaktionen auf das, was du machst, von den Menschen, die hier leben?
Wenn du etwas Düsteres, Apokalyptisches von einem Vulkanausbruch postest, dann kann es Kritik geben, weil es den Tourismus in Island gefährdet. Ich werde auch kritisiert, wenn ich im kalten Wasser schwimme. Ich persönlich mag das sehr, aber manche sehen in mir ein Vorbild. Und wenn ich an gefährlichen Stellen schwimme, könnten andere das nachmachen. Aber so ist das Internet eben. Die Dinge können immer aus dem Kontext genommen werden. Das gehört zum Job einfach dazu.
Wir als Journalisten, wir sind in unserer Arbeit verpflichtet, objektiv zu berichten, glaubwürdig zu sein. Die Influencer, die verkaufen manchmal eine Realität, die für viele Menschen nicht zu erreichen ist, vielleicht auch gar nicht so der Wahrheit entspricht, oder?
Also das ist schon Sehnsuchtscontent, ne? Ich glaube, Menschen gehen in die Timelines und die träumen davon, nach Island zu reisen. Da waren da mal und es war ganz toll. Und die konsumieren diesen Content und kriegen da sozusagen ihre Sehnsuchtsbedürfnisse erfüllt. Also ich glaube auch nicht, dass der Content immer direkt eine Einladung ist, sofort dahin zu reisen, sondern eben wirklich, wie Außer ja auch gesagt hat, sich rein zu imaginieren in so menschenleere Landschaften. Und ich meine, da träumen ja viele von, die irgendwie abends nach einem anstrengenden Tag in dem Handy scrollen. Also das ist ja irgendwie total menschlich, dass man sich dann vorstellt, ich an diesem Wasserfall, um mich herum das Moos.
Ja, wunderschöne Vorstellung. Christian, Berit, lasst uns mal über Otto Normal-Isländer sprechen. Fotografieren die Isländer eigentlich auch die ganze Zeit mit ihren Handys?
Also die Isländer sind extrem technikaffin. Das merkt jeder, der auf dieser Insel ist. Hier wird neue Technologie immer ganz am Anfang sofort verwendet. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man immer alles ausprobiert, was neu ist. Ich glaube, damit wird ganz viel kompensiert, eben auch so diese periphere Lage. Man war lange total unwichtig, eine kleine Insel. Und Isländer sind auch super gut im Selbstmarketing. Müssen sie ja auch sein, wenn man sich mal vorstellt, die sind vor 1000 Jahren dahin gefahren mit Schiffen und mussten dann andere überzeugen, da auch hinzufahren. Das ist ja quasi angelegt.
Also die ersten Influencer gab es vor ein paar 1000 Jahren?
Nee. 1000 Jahre ist das hier erst besiedelt. Also die Wikinger sind aus Norwegen rübergerudert und haben dann alle nachgeholt. Also mussten sozusagen sowieso schon immer eine gute Story erzählen davon, wie toll das hier ist. Und das machen die eben immer noch. Ne? Also die mögen total gerne, wenn international über Island geredet wird. Das bedeutet, es gibt hier schon eine große Internetaffinität und eine große Bereitschaft, auch da mitzumachen.
Diese Art von Tourismus gefällt aber nicht allen Isländern, richtig?
Ja, also hier hat es eine Tourismusexplosion gegeben in den letzten 15 Jahren. Das hat massive Folgen und das hat auch massive Folgen für die Menschen, die auf dieser Insel wohnen. Und es ist schon so, dass es da auch Ermüdungserscheinungen gibt. Also es gab eine große Goldrauschstimmung und auch eine große Geldgier bei den Leuten hier, also den Versuch, so viel wie möglich da rauszuholen. Aber mittlerweile ist es eben so, dieses Sehnsuchtsziel Island ist eben von einem Ziel, wo halt einzelne Trekkingreisende hinreisen, zu einem Massentourismusziel geworden. Und es hat inzwischen eben auch die Situation, dass man teilweise in kleinen Orten, wo 2000 Leute wohnen, dann eben 3 Kreuzfahrtschiffe hat und 8000 Leute in so einen Ort gepustet werden. Und das macht natürlich was mit den Menschen, die da wohnen. Also es ist eben, es ist immer willkommenes Geld, das ist es schon. Und gerade auch in ländlichen Regionen freuen die sich über Touristen. Das muss man ganz klar sagen, weil die bringen eben Geld, was es da sonst nicht gäbe. Aber es ist auch anstrengend, wenn ganz, ganz viele Menschen durchlaufen und einen bei jeder Tätigkeit fotografieren. Ich war zum Beispiel zum Nationalfeiertag in den Westfjorden in Ísafjörður. Das ist so eine Stadt mit 2000 Einwohnern und sehr vielen Kreuzfahrtschiffen. Und am Nationalfeiertag machen die Isländer eine Parade mit ihren Flaggen und das ist, wird dann gesungen und gefeiert. Und es waren eben alle Einwohner dieses Ortes zusammen und drumherum stand die dreifache, vierfache Menge an Kreuzfahrtreisenden und hat fotografiert. Und das macht natürlich was mit der Stimmung. Und deswegen gibt es schon auch Kritik mittlerweile.
Und nicht alle halten sich an die Regeln. Es gibt so eine schöne Szene in eurem Film. Da bist du, Christian, mit einem Rechen in der Hand zu sehen. Irgendwo im Niemandsland.
Ja, genau. Da haben wir versucht, Spuren von Jeeps zu beseitigen. Also das weiß vielleicht nicht jeder. Die Straßen sind in Island schon mal sehr schmal. Und dann gibt es natürlich die Schotterpisten oder im Hochland, wo es einfach ganz schwierig ist zu fahren. Und dafür braucht man einen Jeep, 4x4-Antrieb in der Regel. Manchmal muss man sogar durch Flüsse fahren. Das geht nur mit besonderen Autos. Und diese Jeeps verleiten manchen damit, Quatsch zu machen. Also die Straßen zu verlassen und einfach sich zu denken, hier ist ja keiner, ist doch alles nur Lavagestein. Jetzt bretter ich mal durch die Gegend, ziehe da meine Kreise und hinterlasse tiefe, tiefe Furchen. Und wir haben uns mit 2 Rangerinnen getroffen, Elisabeth und Lilja, die eben versuchen, genau das zu verhindern. Und die machen es tatsächlich mit Besen und Rechen. Das heißt, man ist dann wirklich irgendwo in der Pampa und versucht, diese Spuren wieder zu verwischen, damit kein anderer auf diese Idee kommt. Und wir haben tatsächlich große Steinsbrocken da an den Wegesrand gelegt, einfach nur als kleines Signal. Also die Straße ist rechts neben dem Steinbrocken, bitte nicht links fahren, weil da wachsen sehr, sehr langsam. Island in der Regel sehr, sehr kalt, deswegen wachsen da die Pflanzen sehr, sehr langsam. Und Moose und so weiter, wenn die zerstört werden durch so einen Jeep-Reifen, dann dauert das Ewigkeiten, bis das wieder zusammenwächst und verheilt.
Die kann dann niemand so lange fotografieren. Wir hören mal rein in diese Szene.
Ich habe mich mit Elisabeth Sveinsdottir verabredet. Sie ist Rangerin und arbeitet für die isländische Umweltbehörde. Mit Besen und Hake versuchen wir hier gerade, Autospuren zu verwischen. Aus der Luft sieht man, was hier eigentlich wachsen soll. Das Moos und die Pflanzen am Horizont. Weil es hier sehr kalt ist, wächst alles nur langsam. Jahrzehntealte Autospuren sind heute immer noch zu sehen.
Oft senden die Influencer keine besonders gute Botschaft in die Welt. Auch wenn sie nicht immer etwas Illegales machen. Das Problem ist, dass sie eine Region berühmt machen können. Sehr schnell. Und diese Gegend verträgt dann diese Menge an Menschen nicht. Diese ganzen Leute, die wegen ein paar Selfies kommen. Und die Gegend ist zerstört. Es geht ganz schnell.
Wie denken eigentlich die Influencer selbst über ihre Arbeit? Das geht ja an denen auch nicht spurlos vorbei, dass das vielleicht auch mal kritisch begleitet wird, was sie da machen.
Ja, sie merken es, glaube ich, schon, dass sie mit der einen oder anderen Sache im Fokus sind und sich verteidigen müssen. Also sie wissen es, sie verteidigen sich in der Regel damit, dass sie sagen, hey, alles, was ich mache, ist richtig. Und wenn andere jetzt irgendwie quatschen, dann ist das doch nicht meine Schuld. Aber durch solche Posts, wo sie sich eben dafür verteidigen, ist, glaube ich, auch bei ihnen angekommen, wir haben eine Vorbildrolle. Ich glaube, ganz langsam setzt da so ein Gedanke ein, ja, vielleicht poste ich dann doch nicht alles, aber grundsätzlich ist die Haltung, wir machen keinen Quatsch, wir machen das, was für Isländerinnen und Isländer normal ist, wir machen das, was uns Spaß macht, wir teilen das mit der Welt, wenn andere daraus Unfug machen, das ist deren Problem.
Es gab in diesem Sommer eine große Diskussion, weil eine Eishöhle eingestürzt ist und ein Tourist gestorben ist. Und in diesen Eishöhlen kann man sehr spektakuläre Bilder machen, ne? Weil das Eis ist dann ganz blau und das sieht unglaublich aus. Und das sind Aufnahmen, die kann man fast nirgendwo anders auf der Welt machen. Und das sind Aufnahmen, auf die sind Touristen extrem scharf, weil das Aufnahmen sind, die auch im Internet ganz massiv zirkulieren. Diese Eishöhlen sind im Sommer nicht sicher. Und es gibt eigentlich sehr starke Regeln dafür, wann die betretbar sind. Und es ist eben nicht die Haupttouristenzeit. Und viele Reisende kommen hierher und sagen, aber ich will da jetzt rein. Und es gab im Kontext von diesem Unglück schon auch Kritik an den großen Influencern, vor allem an denjenigen, die diese Eishöhlenbilder gemacht haben, weil sie das Gefühl haben, da wurde normalisiert, dass man auch im Sommer in solche Höhlen geht, was definitiv nicht sicher ist.
Wie geht's eigentlich den Touristen damit, dass sie vielleicht an Orte kommen, die wunderschön sind, aber dass da auch noch mal 100 Leute vor ihnen in der Schlange stehen, weil die das auch auf Instagram gesehen haben? Merkt man da auch vielleicht ein Umdenken bei den Touristen?
Es gibt einen ganz tollen Trend auf TikTok, auf dem das startet mit einem Bild, Travel to Iceland, they said. Also reist nach Island, haben sie gesagt. Und dann gibt es halt so einen mystischen Wasserfall. Und danach wird dann das reale Video gegengeschnitten, was dann halt entweder eben diese ganzen Schlangen mit den Selfie-Sticks sind oder aber eben auch diese ganz extremen Wetterbedingungen. Die Leute machen sich ja auch nicht klar, wie schlecht das Wetter hier sein kann. Also man kann sich hier teilweise in Sturm legen und man fällt nicht um. Und das ist natürlich in so einer Situation, macht man kein tolles Influencer-Selfie. In so einer Situation hält man sich irgendwo fest, wenn man Angst hat, von der Klippe zu wehen.
Gibt es denn noch ein anderes Island, eins, das man eben nicht auf Instagram findet, auf Social Media? Bestimmt, oder? Also das echte Island?
Also es gibt ein Island, das ist, glaube ich, kommt den meisten Reisenden oder die kriegen keine Gelegenheit, das kennenzulernen. Es gibt hier eben eine ganz große Familiengemeinschaft. Man kennt alle seine Cousinen, die trifft man überall. Es gibt riesige Familienfeiern. Die meisten Familien haben irgendwelche Sommerhäuser, wo sie alle hinreisen. Also es gibt so eine ganz traditionelle Art, in Island zu leben, die, glaube ich, für Touristen nicht erschlossen ist. Was es aber auch gibt mittlerweile, was ich persönlich schön finde, ist, es gibt zum Beispiel Strickreisen nach Island, wo halt Menschen kommen und lernen, einen von diesen Pullis zu machen. Und das ist halt das Reiseziel. Und das ist natürlich eine tolle Art und Weise, weil da sitzen dann Isländerinnen und Isländer und unterrichten diese Kurse. Aber man lernt eben tatsächlich was, was hier eben großes Ding ist, weil hier wird wirklich gestrickt ohne Ende. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und da, glaube ich, gibt es schon Möglichkeiten, mit Island, wie Island ist, in Kontakt zu kommen. Aber ich glaube, das ist eher weniger Selfies vor Wasserfällen.
Und das Land ist groß, ne? Also man kann sich auch aus dem Weg gehen. Die meisten Touristen fahren ja die berühmte Ring Road entlang, also eine Straße, die einmal drumherum führt. Und wenn man vielleicht die großen Touristenströme verhindern möchte, findet man Wege. Das geht auch bei Island. Also viele kommen ja im Sommer. Wir waren im September dort, um dort zu drehen. Wir wissen auch, dass sich die Touristenindustrie sozusagen darauf einstellt, dass Besucher auch zu anderen Zeiten kommen können. Auch das ist eine Variante, um mal ein bisschen anders Urlaub zu machen.
Christian Blenker, Berit Gladens, ich danke euch sehr für dieses wirklich spannende und auch schöne Gespräch. Ich habe, muss ich sagen, ganz viel gelernt über Island und ihr habt auf eine ganz andere Art als Influencer das jemals könnten Werbung für diese schöne Insel, für dieses Land gemacht. Also vielleicht sollte ich da tatsächlich auch mal hinreisen. Ich danke euch sehr.
Gerne.
So, den Film von Christian Blenker und seinem Co-Autoren Andreas von Hühne gibt's ab sofort in der ARD. Mediathek Island, die Macht der Influencer. Einfach klicken und gucken. So, und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. der besonders für die kommende Zeit spannend wird, denn die USA haben einen neuen Präsidenten, Donald Trump. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, sprechen Tagesthemen Moderator Ingo Zamperoni und seine Frau, die US-Journalistin Jiffer Bourguignon, über die Hintergründe und die aktuellen Entwicklungen in der amerikanischen Politik. Wie wirkt sich Trumps Wiederwahl auf die bereits tief gespaltene Gesellschaft aus? Was denken Amerikanerinnen und Amerikaner über ihre Zukunft? Und müssen wir uns in Europa Sorgen um die Demokratie in den USA machen? Das und mehr analysiert das Ehepaar alle 14 Tage, immer montags im Podcast Amerika, wir müssen reden. Schaltet rein, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und da gibt's auch uns, den Weltspiegel-Podcast. Danke fürs Liken, Folgen und Zuhören, sagen Philipp Weber, Udo Schmidt, Caroline Mennerich, Anna Stosch und ich, Philipp Abresch.